Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ein grausiger Fund war das am Wochenende in Rostock und rätselhaft auch noch dazu. Eine Leiche war in einer selbstgebauten Schubkarre gefunden worden. Wolfram Dietrich, jetzt gibt's offenbar einen schnellen Ermittlungserfolg?
Ja, möglicherweise möchte ich mal noch sagen. Zumindest hat die Polizei einen 39-jährigen Mann vorläufig festgenommen in Rostock, also recht kurz nach dem Fund der Leiche in der Südstadt. Fragen wir nach bei unserem Reporter im Ostseestudio, Jörn-Jakob Gericke. Was ist denn bisher zu diesem Mann bekannt?
Ja, wenig. Erstmal nur, dass er eben im Verdacht steht, in Verbindung mit diesem mutmaßlichen Tötungsdelikt zu stehen. Und die Staatsanwaltschaft hat noch gesagt, dass er heute Nacht in einer Wohnung festgenommen worden ist. Der 39-Jährige selbst soll keinen festen Wohnsitz haben, wurde noch dazu gesagt. Und jetzt soll der Mann natürlich befragt werden und sicherlich wird dann auch abgeglichen, ob gesicherte Spuren am Fundort der Leiche zu ihm passen.
Und wie sind die Ermittlerinnen und Ermittler dem Mann auf die Spur gekommen?
Ja, tatsächlich wohl durch Hinweise aus der Bevölkerung, die gestern dann innerhalb kurzer Zeit eingegangen sind. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft hatte ja zu Meldungen aufgerufen, weil der Leichnam eben in einer auffälligen, selbstgebauten Schubkarre lag, nahe einer Stelle, wo viele Menschen vorbeikommen. Da hatten wir beim NDR auch berichtet. Und möglicherweise haben auch schon Indizien an der Fundstelle noch auf den 39-Jährigen hingedeutet. Polizeiexpertinnen und Experten hatten ja sehr akribisch das Wäldchen an der Rostocker Albert-Einstein-Straße durchsucht.
Und hat die Staatsanwaltschaft schon was gesagt zu dem oder der Toten?
Ja, der Sprecher sagte, es deutet wohl darauf hin, dass es eine männliche Person sein könnte. Ansonsten ist zum Alter nichts gesagt worden und auch nichts zum Zustand, ob es da vielleicht schon etwas zur Todesursache sich ableiten lässt. Aber heute soll dann die Obduktion des Leichnams beginnen und diese Untersuchung der Rechtsmedizin soll dann in vielen Fragen Klarheit bringen.
Informationen waren das von Jörn-Jakob Gericke aus unserem Ostseestudio. Vielen Dank. Die Angriffe Israels und der USA auf den Iran sind von den Iranern hier in Mecklenburg-Vorpommern positiv aufgenommen worden. 1.900 Exil-Iranerinnen und Iraner leben in unserem Bundesland. Die meisten von ihnen sind vor dem Regime geflohen. Einige von ihnen haben sich gestern in Rostock im Iga-Park getroffen, sich ausgetauscht und auch gefeiert.
Das ist der beste Tag in meinem Leben.
Das war ein Gefängnis und wir hoffen, endlich in Zukunft haben wir ein demokratisches Land.
Ich werde auch nach Iran wieder zurück und das freue ich mich total.
Ja, bei aller Freude, die Angriffe im Nahen Osten, die haben natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Am Morgen gab es an den Börsen zunächst Verluste. Ein Punkt ist auch der Ölpreis. Zumindest heute Morgen ist er um rund 12% gestiegen. Wie der Preis sich weiterentwickeln werde, sei unklar, sagte Hendrik Müller, Professor für Wirtschaftskommunikation an der TU Dortmund auf NDR Info.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt herrscht einfach sehr große Unsicherheit. Was wir aus der Vergangenheit wissen, auch aus dem 12-Tage-Krieg vom vorigen Sommer, ist, dass solche Entwicklungen heute jedenfalls begrenzt sind, auch zeitlich begrenzt, sodass eigentlich damit zu rechnen ist, dass der Ölpreis sich eigentlich in den nächsten Wochen zumindest normalisiert. Also wir haben es ja auch jetzt mit einem Niveau zu tun, was jetzt nicht außergewöhnlich ist.
Ja, und die weiteren wirtschaftlichen Folgen, auch das nicht wirklich abzuschätzen, sagt der Forscher.
Es ist auf jeden Fall ein großer Unsicherheitsschock, den wir hier haben. Und das ist etwas, was die Wirtschaft und insbesondere Finanzmärkte und Investoren sehr wenig mögen. Aber nach unseren Berechnungen, die wir bei uns in unserem Forschungszentrum Dogma in Dortmund angestellt haben, ist es so, dass davon zum Beispiel Investitionen von Unternehmen oder der Konsum von Privatbürgern, also Faktoren, die direkt auf die Konjunkturentwicklung sich auswirken, eigentlich nicht betroffen sind. Das ist statistisch nicht signifikant. Ein großes Risiko gibt es und das ist, dass wir sozusagen ein Meltdown-Szenario an den Finanzmärkten erleben. Die Bewertungen dort sind ohnehin hoch, das gilt gerade für Aktien. Die Nervosität, was die künstliche Intelligenzblase angeht, ist groß. Wenn sich herausstellen sollte, dass die Inflation erneut außer Kontrolle geraten sollte durch diesen Schock, dann stehen wir vor einem anderen Szenario, aber das sehen wir im Moment noch nicht.
Soweit Hendrik Müller. Er ist Professor für Wirtschaftskommunikation an der TU Dortmund und er sprach mit NDR Info. Und jetzt gibt es weitere Meldungen. Es gibt Hoffnung für die Mecklenburger Backstuben in Waren. Das Unternehmen soll in Eigenregie von der Eigentümerfamilie saniert werden. Das hat das Amtsgericht Neubrandenburg beschlossen und damit das Insolvenzverfahren eröffnet. Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen soziale Medien. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, liegt ihr Anteil inzwischen bei fast 60%. Dabei gilt, je jünger die Nutzer sind, desto häufiger sind sie auf Instagram, TikTok oder Facebook unterwegs. Ein mutmaßlicher Bahnsurfer im Kreis Vorpommern-Greifswald hat für Verzögerungen und Ausfälle im Zugverkehr gesorgt. Laut Polizei war einem Bahnmitarbeiter am Abend an der Haltestelle Greifswald Süd eine Person hinten auf einem Trittbrett eines Regionalzuges aufgefallen. Der Zug wurde dann am Bahnhof Züssow gestoppt. Der mutmaßliche Bahnsurfer konnte allerdings nicht gefunden werden. Während des Einsatzes war die Strecke zwischen Greifswald und Züssow gesperrt. NDR 1 Radio MV, Sie hören die Mittagsschau kompakt um 6 nach 12. Nutzen Sie eigentlich Blitzerwarn-Apps auf Ihrem Handy? Dann können Sie sich dann strafbar machen. Und jetzt droht sogar auch noch eine Verschärfung. Anfang Januar haben die Länder im Bundesrat gefordert, bei der gerade laufenden Neufassung des Straßenverkehrsgesetzes ein totales Verbot von Blitzerwarn-Apps einzuführen. Ob es dazu kommt und ob das sinnvoll sein könnte, der Frage ist Michael Seidel aus unserer Redaktion Politik und Recherche nachgegangen.
Bisher darf man zwar eine solche App straffrei auf sein Handy laden, aber sie nicht während der Fahrt benutzen. Klingt komisch, ist aber so. Zumindest aber könnte man sich vor Fahrtantritt mit der App grob informieren, wo auf der Strecke aktuell Blitzer stehen. Wenn es nach den Verkehrsministern der Länder ginge, soll es selbst damit vorbei sein. Der Bundesrat fordert mit Blick auf gefährliches Fahrverhalten, die technischen Möglichkeiten der Umgehung verkehrsrechtlicher Vorschriften konsequent einzuschränken, hieß es in einer Stellungnahme der Länderkammer zur geplanten Neuregelung des Straßenverkehrsgesetzes. Deshalb sollten Blitzerwarn-Apps nun gänzlich verboten werden. Dabei räumen selbst die Polizeigewerkschaften ein, dass nicht einmal die jetzige Regelung konsequent verfolgt werden könne. Es gebe ein massives Vollzugsdefizit. Warum aber schafft der Gesetzgeber überhaupt Regelungen, von denen er weiß, dass sie kaum kontrollierbar sind? Der Leipziger Verkehrsrechtsanwalt Jan Vorwerk hat diese Erklärung.
Deutschland ist, glaube ich, Weltmeister darin, gesetzliche Regelungen zu schaffen, die in vielen Bereichen relativ sinnlos sind. Vielleicht will man irgendwie damit zeigen, ah, wir haben jetzt was unternommen und jetzt ist es generell verboten. Also das ist halt dann letztlich Symbolpolitik, die ohne nennenswerte Wirkung ist. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht.
Der zuständige Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder jedenfalls lehnt ein Totalverbot der Apps ab. In der Stellungnahme seines Ministeriums im Gesetzgebungsverfahren heißt es:
Es bleibt schon aufgrund fehlender empirischer Untersuchungen offen, ob bereits das Vorhalten entsprechender Applikationen zu mehr regelwidrigem Verhalten im Straßenverkehr führt.
Anders ausgedrückt, es ist gar nicht erwiesen, dass Blitzerwarn-Apps zu mehr Raserei und Rechtsverstoßen führen. Vielmehr könnte es genauso gut sein, dass die Verwendung einer Blitzerwarn-App bei der Masse der Verkehrsteilnehmer zu einer disziplinierteren Fahrweise führt. Verkehrsrechtsanwalt Vorwerk rät der Politik deshalb, gelassen zu bleiben.
Man muss halt sagen, man kann das Rad der Zeit ja nicht zurückdrehen. Es gibt diese Technik und da jetzt mit irgendwelchen Gesetzen, die man nicht durchsetzen kann, die einfach daher völlig sinnfrei sind, versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, das wird nicht funktionieren.
Fakt ist, der Bund will keine Verschärfung. Vorerst dürfte es also bei der jetzigen Regelung bleiben. Es ist erlaubt, eine Warn-App auf seinem Handy zu installieren, es bleibt aber verboten, sie während der Fahrt zu nutzen. Wer wider Erwarten doch mal erwischt wird, zahlt mindestens 75 Euro Bußgeld und bekommt einen Punkt in der Verkehrssünderdatei.
Es berichtete Michael Seidel. Seit 5 Jahren stehen an der deutsch-polnischen Grenze Zäune. Keine normalen Grenzzäune, vielmehr sollen sie vor der afrikanischen Schweinepest schützen. Das ist eine hoch ansteckende Tierseuche, vor allem Wildschweine sind betroffen. Nun soll es bald eine Schluckimpfung für das Schwarzwild geben. Frank Schwarz berichtet aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur.
Ein großes Feld auf deutscher Seite, Wald auf polnischer Seite in der Nähe von Blankensee. Mittendrin der Zaun. Zweimal in der Woche fährt Jäger Sebastian Decho vom Forstamt Rote Mühl die Zäune ab, schaut nach Schäden und repariert die sofort.
Es gab in der letzten Zeit viele, viele Stürme, die Windbruch am Zaun verursacht haben. Das waren große Aufgaben, diese Schäden zu beseitigen und den Zaun schnellstmöglich wieder instand zu bringen.
Seitdem der Zaun hier steht, gab es an der Grenze keinen Fall der Schweinepest mehr. Für über 3 Millionen Euro war der Zaun auf einer Länge von gut 60 Kilometer errichtet worden. Gleichzeitig forschen Wissenschaftler aus Lettland, Spanien und Deutschland seit 2 Jahren an einem Impfstoff gegen die afrikanische Schweinepest. Dr. Sandra Blome vom Friedrich-Löffler-Institut leitet das Team auf der Insel Reims.
Wir haben Köder verwendet, Eipulver mit Apfeltrester. Die Tiere kommen, fressen diese Köder und bei dem Kauen dieses Köders verteilt sich der Impfstoff im Maulbereich und die Tiere fanden das sehr attraktiv.
Derzeit werde noch getestet, inwieweit die Schluckimpfungen sowohl für das Schwarzwild relativ sicher sind, als auch hinterher für andere Tiere unbedenklich. Laura Küster leitet das Forstamt Rotemühl in Vorpommern und sieht diese Forschung als weitere Alternative neben den Zäunen.
Grundsätzlich finde ich den Forschungsansatz gut, weil jeder Beitrag der Forschung dazu, dass Tierleid vermieden wird, ist auf jeden Fall gut. Und wenn die Schweine sich infizieren, leiden sie ja auf jeden Fall.
Naturschützer beklagen an den ASP-Zäunen, dass andere Tiere neben den Wildschweinen eingeengt seien. Das Landwirtschaftsministerium hält dagegen, die Statistik zeige die Wirkung der Zäune. Auch Sandra Blome sieht vor allem den Nutzen der Zäune vor der Schweinepest.
Mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Geld. Sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Kollateralschäden, die sie bei solchen Bekämpfungsmaßnahmen haben, zum Beispiel für den Naturschutz, für die Habitatnutzung bestimmter anderer Arten. Aber wenn man sich das anschaut, war man erfolgreich. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen.
Mit der Schluckimpfung für Wildschweine stehe bald eine Alternative zur Verfügung. Dennoch geht die Wissenschaftlerin davon aus, dass die ASP-Zäune noch einige Jahre stehen bleiben.
Es berichtete unser Reporter Frank Schwarz. Ja, und im NDR Nordmagazin heute Abend um 19.30 Uhr, da zeigen wir unter anderem Aufnahmen einer Wildkamera, wie Wildschweine in der Natur die Impfköder aufspüren.
Vielen Dank.